Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Wir haben unser Ziel erreicht. Ich heiße Sie im Namen der Crew auch herzlich willkommen im Niemandsland auf Kontrabanda FM 91,4.
Bücher. Alle Bücher dieser Welt bringen dir kein Glück, doch sie weisen dich geheim in dich selbst zurück. Dort ist alles, was du brauchst, Sonne, Stern und Mond, denn das Licht, danach du frugst, in dir selber wohnt. Weisheit, die du lang gesucht in den Büchereien, leuchtet jetzt aus jedem Blatt, denn nun ist sie dein. Hermann Hesse. San Jordi, Tag des Buches und der Rosen.
Ακούτε την βέτερη ζώνη.
Niemandland. Μια ελεύθερη φωνή σε έναν λιγότερο ελεύθερο κόσμο.
Χαιρετισμού στη Βαρκελόνη από την Ελλάδα. Niemandsland.
Die Gruppe heißt MSV Brecht. Das klingt wie eine Mischung aus MSV Duisburg und Bertolt Brecht. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Die Musiker sind hier im Studio heute, im Niemandsland, und werden uns gleich aufklären. Das Album heißt Urwaldallee und ich begrüße zu meiner Linken Hanno. Hallo.
Hallo.
Timo.
Hi.
An der Solo-Gitarre Peter, habe ich das richtig gesagt?
Richtig. Hallo.
Und Bernhard am Bass oder was?
Genau.
Ja, wirklich? Oh, das habe ich jetzt ganz wunderbar. Gut, erzählt doch mal, woher kommt ihr? Aus welcher Stadt? Ich weiß es schon, aber die Hörer.
Ja, wir sind aus Berlin, also wir sind nicht ursprünglich aus Berlin, sind halt quasi Wahlberliner und haben uns beim gemeinsamen Studium, Musikstudium getroffen und als Band zusammengeschlossen.
Wo studiert man Musik in Berlin? An der Hochschule, an der Akademie der Künste oder wo?
Ja, genau, also an der Universität der Künste und also es heißt Jazzinstitut Berlin.
Jazzinstitut Berlin, spannend. Und da habt ihr euch kennengelernt und wie lange studiert ihr da schon?
Wir sind jetzt alle gerade fertig. Bernhard hat sogar einen Master gemacht.
Master?
Der ist jetzt Master of Jazz.
Master of Jazz? Das klingt ja toll.
Das klingt sehr fantastisch und man kann damit nichts anfangen.
Aber der Arbeitsmarkt dürfte da wahrscheinlich sehr eingeschränkt sein mit Master of Jazz, ne?
Ja, es ging vor allen Dingen um ein Studium für Komposition. Ja. Darum ging das Masterstudium.
Deutschland gilt ja doch als sehr solides Jazzland. Ne? Da gibt es ja Musiker und Künstler, die haben ja auch ein bisschen Weltruhm erlangt, wie Mangelsdorf oder Till Brönner jetzt eben. Ihr habt gerade so ein bisschen geschmunzelt bei dem Namen. Ist halt, der macht halt netten Jazz, ne? Ja. Bisschen kommerziell, oder?
Ja.
Gut. Stellt doch mal eure Musik vor. Wir hören hier im Hintergrund, ich habe das Album laufen, Urwaldallee, aber sagt doch mal selber was. Wie seid ihr zueinander gekommen und wie seid ihr zu dem Namen gekommen? Urwaldallee. Und MSV Brecht, bitte. Das ist natürlich auch spannend.
Ja, also MSV Brecht ist quasi ein Fantasiename, der aus unserem Namen, unser Nachnamen entstanden ist. Also Meier, Stick und Voll Brecht. Aha. Und das war einfach, ja. Wir haben halt doch längere Zeit nach einem günstigen Namen gesucht und der kam dann irgendwie über den Weg und den fanden wir alle ziemlich cool.
Ja, der klingt irgendwie spannend. Der klingt wie ein Fußball, wie ein linker Fußballverein. Ne? MSV Meiderich. Ja, MSV Meiderich und eben mit Bertolt Brecht natürlich.
Das ist halt auch so ein bisschen unorthodox, wie du sagen würdest. Und die Musik halt auch und das passt ganz gut zusammen.
Das ist schon sehr freigestalter Jazz, oder? Welche Instrumente beherrscht ihr denn so, wenn ihr Master of Jazz alle habt? Vielleicht Hanno, welche Instrumente spielst du?
Also ich spiele Schlagzeug.
Ja?
Ja. Eigentlich nicht mehr.
Gut, wenn man dann die CD liest, dann steht immer Drums, ne? Drums ja. Und Percussion und so. Schlagzeug ist ja auch sehr breit gefächert, ne?
Ach so, ja.
Also Schlagwerkzeuge, Percussions.
Ja, das ist vor allem bei Klassik so. Also ja? Ich habe vor allem, was so ein Klassiker dann kombiniertes Schlagzeug nennen würde. Ja, das spiele ich. Also Drumset.
Gut, an den Drums. Also Hanno, hier an den Drums. Timo?
Also ich bin Saxophonist und als Saxophonist ist es oft so, dass man dann noch ein paar andere Instrumente dazu lernt. Also ich spiele auch, also in der Band spiele ich jetzt halt auch viel Klarinette. Saxophon-Klarinette und also darüber hinaus halt Flöte und Klavier noch so ein bisschen.
Klavier, oh.
Ja, also Klavier spielt eigentlich jeder so ein bisschen. Das ist halt gut, vor allem fürs Komponieren.
Ja. Und wie gesagt, Peter, du an der Gitarre, ne?
Genau.
Konzertgitarre auch und nehme ich an.
Wirklich, ne? Nicht wirklich nur E-Gitarre.
Na gut, und, für uns natürlich spannender eine E-Gitarre, ne? für die Rock-Generation. Werner, du gehörst ja auch zur Rock-Generation. Entschuldige, du hast jetzt kein Mikro. Gleich kriegst du eins.
Fehlt mir keins.
Gut. Und Bass und noch was dazu vielleicht?
Bernd? Nee, ich bin auch Bernhard? Nur Bassist.
Ja.
Das. Damit kann man sich auch lange beschäftigen mit dem Instrument. Deswegen
natürlich.
Reicht das.
Du fühlst dich also nicht diskriminiert. Du hast schon selber gesagt, nur
ich,
Bassist.
Ja, nee, ich fühle mich nicht wie ein verhinderter Gitarrist oder so. Ich fühle mich wohl mit dem Instrument.
Es gibt ja so Musikerwitze, die die Musiker unter und übereinander machen. Ich glaube, die Ärzte haben mal irgendein Lied gemacht über ihren Drummer, dann einen Witz über ihren Bassisten und solche Sachen. Gut,
weil man sagen muss, Bernhard wollte eigentlich Gitarrist werden. Er wurde damals, wir sind Brüder, er wurde damals von unserem älteren Bruder gezwungen, Bass zu lernen.
Gezwungen?
Ja, überzeugt. Aber eigentlich gezwungen.
Das stimmt. Aber jetzt bin ich sehr, sehr froh.
Wie alle Berliner gibt es immer einen Herkunftsort, wo alle her sind. Als ich in Berlin war, merkte man sehr oft und sehr schnell an meinem Akzent, dass ich aus dem Rheinland komme. Woher seid ihr denn ursprünglich?
Also wir sind alle eigentlich eher aus dem Norden von Deutschland. Alle
Bremen oder was?
Ja, Peter und ich sind so grob aus Bremen, genau.
Delmenhorst vielleicht.
Pechter. Delmenhorst ist noch näher dran, genau. Aus dem Landkreis Pechter. Ich weiß nicht, das kennt man hier wahrscheinlich nicht.
Ja. Und Timo, du?
Ich bin aus Stadthagen, das ist bei Hannover.
Aha, ja. Hanno?
Ich komme aus Kiel.
Kiel. Kieler Sprotte, ne? Den Witz hörst du bestimmt oft, ne? Wie viel, ist das euer erstes Album oder habt ihr schon, ist das euer Debütalbum, sagen wir mal?
Genau, das ist unser Debütalbum.
Gut. Der Name Urwaldallee, wer hat den erfunden?
Das ist ein Titel von mir, den wir auch gerade hören. Ah, jetzt gerade nicht mehr.
Ich drücke nochmal. Das war der Track 3, ist das richtig?
2,
gut, ich spiele nochmal.
Genau, das ist ein Song von mir und das ist der letzte Song, den ich in meiner alten Wohnung in der Sonnenallee in Berlin geschrieben habe und das ist eine kleine Widmung an den Stadtteil Neukölln, der zu Unrecht oft verrufen war.
Verrufen war der immer. Als ich in Berlin lebte, da war Neukölln so ungefähr das Langweiligste. An welchem Ende der Sonnenallee hast du denn gewohnt? Am längeren oder am kürzeren Ende der Sonnenallee?
Ja, grob relativ nah am Hermannplatz. Ich weiß jetzt nicht, ob das ist länger oder... Genau, im Westen.
Es gibt ja diesen berühmten Roman von dem Thomas Brussig, am längeren Ende der Sonnenallee. Ich weiß nicht, ob er den kennt. Sehr witzig.
Basiert darauf der Film?
Ja, ich glaube ja.
Ja, der Film basiert darauf. Der Film ist sehr schlecht. Der Roman ist sehr gut. Den Film habe ich auch gesehen. Der hat mir nicht gefallen. Aber gut. Wir hören vielleicht ein paar Takte dieses Stücks, damit die Hörerinnen und Hörer sich ein Bild machen können. Und dann geht's weiter mit unserem Interview. Einverstanden? MSV Brecht, eine Kreuzberger Jazz-Formation hier zu Besuch in Barcelona, hier zu Besuch im Niemandsland. Wir freuen uns natürlich, solche illustren Gäste live hier im Studio zu haben. Gestern Abend seid ihr im Jamboree aufgetreten. Jamboree ist ein sehr, sagen wir mal, renommierter Live-Club hier am Platze. Wie kamt ihr zum Jamboree? Timo vielleicht.
Genau, eigentlich über mich. Ich habe Erasmus gemacht in Barcelona.
Ja.
Und eine sehr typische Sache natürlich.
Ja, ja, klar.
Aber vielleicht nicht so typisch für Musiker. Also gibt es nicht. Also ich glaube, es gibt auch natürlich Musiker, die hierher kommen, aber also die katalanische Jazzszene wird gerade erst bekannter in Deutschland auch. War halt auch zum Zeitpunkt, als ich hier rübergegangen ging, ziemlich unbekannt und ich bin einfach aus Interesse.
Ja, man kennt ja vielleicht den Tete Montoliu, den kennt man und...
Ja, auch gar nicht so richtig irgendwie, ja, ne? Aber genau. Naja, und ich habe halt hier studiert, beziehungsweise war eigentlich eher viel mehr in der Szene unterwegs als im Studium und 8 Monate nur, aber ich habe halt die Zeit sehr gut genutzt und habe viele Kontakte gemacht, viele Leute getroffen, viel gespielt hier. Auch eine wunderschöne Freundin mit nach Hause genommen.
Ja, ich hatte das Vergnügen, die kurz kennen zu lernen.
Genau, und ich habe halt, wie gesagt, und das ist halt darüber entstanden, dass ich da Kontakte bekommen habe und hatte meinen ersten Gig im Jamboree, auch als ich selbst gerade hier war.
Ja.
Und dann hatte ich halt unfassbar viel Lust, unsere Band aus Berlin halt hier runterzubringen. Ja.
Und hat das Jamboree euch dann offiziell auch eingeladen und gagenmäßig lohnt sich sowas eigentlich? Oder wenn ich das fragen darf, wenn ihr mir die Frage gestattet?
Ja, es lohnt sich.
Toll, das freut mich.
Es war super Erfolg, das Publikum war super, wir konnten viele CDs verkaufen, hat sich sehr gelohnt.
Mhm. Ja. Was für ein Publikum ist das Jamboree-Publikum, wenn Jazzkonzerte, sind das Mittelalter-Leute, jüngere Leute oder gemischt? Vielleicht Hanno,
sagt er noch was. Schon dazu. Sehr gemischt, glaube ich.
Ich meine, sehr viele junge Leute auch gesehen zu haben gestern.
Ja, doch, eigentlich wahrscheinlich überwiegend junge Leute.
Ja, das Jamboree ist ja auch sehr bekannt, ne? So viele Jazzlokale gibt es hier nicht in der Stadt. Da werdet ihr wahrscheinlich wie lange seid ihr noch hier? Ein paar Tage? Am Montag vielleicht in der Sendung von Antonio Narváez. Musikers der Rio del Mon. No, und Monde Musics. Seine Sendung hieß früher so. Da werdet ihr vielleicht auch was, oder er wird euch einiges auch erzählen können zur Jazzszene hier in Barcelona. Der hat ein sehr großes Wissen. Oye Antonio, si nos estás escuchando, un abrazo desde aquí, desde Niemandsland. A lo mejor nos escuchas. Welche Unterschiede seht ihr zur Jazzszene hier und in Kreuzberg oder in Deutschland insgesamt?
Also ich habe das Gefühl, dass die Szene in Barcelona eine Ecke traditioneller ist als in Berlin. Also es ist ja, Jazz ist ja, ich würde nicht sagen, es ist eine nationale, es ist eher auf Städte bezogen. Also auch innerhalb der deutschen Städte hat jede Stadt so ein bisschen so ein eigenes Profil und Berlin ist eher ein bisschen experimentelleres Spielfeld, würde ich mal sagen. Und das ist in Barcelona nicht ganz so, das ist meine Erfahrung. Es ist eigentlich noch ein bisschen gesettelter. Und es wird auch zum Beispiel in Berlin, finde ich, auch viel gerade gespielt. Also viel, nicht so viel schwingen wie zum Beispiel in Barcelona.
Ja.
Ja, und es ist halt, wir sind auf jeden Fall, auch die Band ist halt sehr beeinflusst, glaube ich, von Berlin. So von.
In welcher Hinsicht? Durch die Musikszene insgesamt oder durch Vorbilder vielleicht, wenn ich das fragen darf? Gibt es Vorbilder, die ihr habt?
Ja, auf alle Fälle Vorbilder. Das waren sicherlich für uns alle unsere Lehrer auch am Jazz-Institut. John Hollenbeck, Kurt Rosenwinkel, aber auch die Stadt und die Szene der Stadt. Es gibt sehr viel, wie Timo schon sagte, freie Musik, teilweise auch sehr raue Musik. Ich glaube, das haben wir alles in unsere Musik mit einbezogen im Laufe der letzten Jahre.
Genau.
Eure Plattenproduktion, die ist von wann stammt diese CD, damit die Hörer vielleicht einen Eindruck haben, wie lange ist das eine neuere Pressung oder gibt es die schon eine Weile?
Die ist gerade im Oktober erst erschienen.
Mhm, also
ist sehr neu, ist allerdings schon ein gutes Jahr alt. Ne? Das dauert ja immer so ein bisschen, bis die dann rauskommt und so weiter.
Und gesanglich, habt ihr da überlegt, vielleicht auch den Faktor Stimme irgendwann mal einzubauen?
Nein. Wir sind eine reine Instrumentalband.
Ja.
Ich meine, wir haben alle auch andere Bands und alle auch Bands mit Gesang, aber in dieser Band wird das jetzt, glaube ich, erstmal nicht passieren.
Vielleicht fängt Peter ja noch an zu singen.
Ich weiß nur, viele Musiker, die spielen auf vielen Hochzeiten. Ne? Es gibt halt Musiker, die spielen mit einer Band Jazz und mit der anderen Band machen sie irgendwas ganz anderes. Habt ihr da selber, du hast das vielleicht so angedeutet, spielt ihr irgendwo anders auch noch, dass ihr irgendwo abrocken geht?
Ja, also weitestgehend spielen wir, glaube ich, alle fast nur Jazz und auch am liebsten Jazz, behaupte ich mal zu sagen. Vielleicht können die anderen mir widersprechen oder auch nicht. Aber Hanno, Peter und ich haben sogar noch eine Band zusammen mit einem Sänger und da spielen wir eher Rockmusik.
Mhm. Dan Freeman heißt der Sänger aus Australien.
Dan Freeman, ja. Ja. Estáis escuchando Niemandsland. Ihr hört Niemandsland. Heute im Studio MSV Brecht. Jazz aus Berlin. Ja, Timo, wie geht's weiter?
Ja, also wir sind gerade so ein bisschen auf Tournee, um unsere halt neue CD zu präsentieren. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir im Ausland damit sind. Wir waren auch gerade ganz viel in Deutschland unterwegs und sind jetzt halt, wie gesagt, Katalonien. Haben gestern im Jamboree gespielt, 2 Konzerte. Und morgen geht's nach Wieck. Da spielen wir in der Jazzcover um 23 Uhr. Mañana en la Jazzcover las 11.
Mañana en Wieck. MSV Brecht.
Und übermorgen, pasado mañana, spielen wir in Berga, in der Bergedana da Jazz.
Ich wünsche euch viel Erfolg.
Danke.
Ich hoffe, das wird voll und eine tolle Stimmung und die Leute werden... Naja, beim Jazz... Jazzpublikum tanzt ja eigentlich nicht. Ne? Das Jazzpublikum ist ja meistens doch ein ruhiges Publikum, ist das richtig?
Das kommt, glaube ich, total drauf an. Es gibt ja auch mal so ein bisschen die Vorurteile, ja, dass Jazzpublikum alt ist. Das stimmt halt eigentlich.
Ja, das habt ihr gerade schon widerlegt. Dass,
genau, also gerade auch so ein bisschen in Berlin und auch hier in Barcelona, wenn man da so auf Konzerte geht, da sieht man auch viele junge Leute.
Hm.
Also und was auch noch ganz interessant ist, wir spielen halt im Juli, haben wir eine Tournee im Nahen Osten. Das Goethe-Institut organisiert ja Tourneen oft ins Ausland.
Ja.
Und wir sind jetzt im Nahen Osten und spielen im Juli in Libanon, in Beirut, in Aleppo und Syrien, Damaskus, Jordanien, Irak und Palästina.
Wow, spannend. Ich hoffe, dass ihr danach nochmal herkommt und berichten werdet. Sag mal, bringt ihr auch Sachen auf eure Internetseite? Ich habe hier gerade eure Seite aufgeschlagen. Leicht zu finden unter www.msvbrecht.de. Da gibt's hier Aktuelles. Unter Aktuell haben wir das neue Album. Dann die Band. Da gibt's halt Fotos. Hier gibt's einen kleinen Text. Es wird ein bisschen beschrieben, wie die Band besetzt ist. Besetzung. Musik, da ist eben ist alles sehr klein. Ihr habt das sehr klein geschrieben. MSV Brecht live in Barcelona 1, live in Barcelona 2. Ist also sehr aktuell. Ich nehme an, ihr stellt immer die aktuellsten Sachen direkt rein.
Ja,
könnt ihr mir vorstellen.
Auch die Tourdates, die Konzerte sind auch da.
Das heißt, wer Interesse hat und mehr wissen will über die Tourdates, ich habe sie hier, 26. Februar, Moment, das ist nicht mehr aktuell, aber hier. 25. April. Bergedana de Jazz in Berga, dann in Deutschland geht's weiter am 30. April, Fabriketage Berlin, 20 Uhr, 20. Mai dann Telegraf in Leipzig und wie gesagt, dann die Middle East Tour, wie du gerade gesagt hast, das geht ja ganz schön rund. Irak steht auch auf dem Programm.
Ja.
Was ist das für ein Gefühl, in den Irak zu reisen und da Jazz zu spielen? Werdet ihr da embedded von, weiß ich nicht, von irgendwelchen Truppen dann umgeben, die euch...
Ich glaube, da haben wir alle eigentlich keine besonders gute Vorstellungen von, wie das dann so sein wird. Da sind wir sehr gespannt.
Weil ist ja ein Kriegsland.
Wir spielen aber im Norden vom Irak und das Auswärtige Amt sagt, dass die Lage dort sehr sicher ist. Das ist das kurdische Irak, das ist, glaube ich, nicht zu vergleichen mit
Bagdad oder so. Ja. Und ich glaube auch die einzige Stadt, die von Syrien aus schon angeflogen wird, also von Touristen.
Ja, wir fliegen von Jordanien aus, glaube ich.
Achso.
Ja, die Stadt heißt Erbil, ist das richtig? Genau. Erbil, Irak. Ja, toll, dann werdet ihr da bestimmt super interessante Erfahrungen machen. Stellt die dann in eure Seite und dann kann ich ab und zu, werde ich mal reingucken und hier auch dann immer ein bisschen berichten über euch. Toll, dass ihr hier gewesen seid. Wir machen jetzt weiter in unserem Niemandsland-Programm. Gleich gibt es etwas zum Thema San Jordi. Es gibt einen Beitrag. Wenn ihr wollt, bleibt ruhig hier.
So eins würde ich vielleicht noch sagen.
Ja, bitte.
Und zwar, also wer vielleicht auch ein Interesse hat an unserer Musik, die kann man auch, die kann man aus dem Internet runterladen oder auch kaufen, also über Amazon, iTunes. Da muss man einfach MSV Brecht oder Urwaldallee eingeben. Da kann man entweder einzelne Songs kaufen oder die ganze Platte. Und also wir freuen uns vor allem. Ich meine, reich wird man dadurch nicht, aber wir wollen unsere Musik raustragen und das wäre halt super, wenn ein paar Leute...
Natürlich, Musiker müssen auch leben, Künstler müssen leben, das ist klar. Also Leute, wenn schon die Gelegenheit da ist, dass ihr etwas zahlen könnt, im Internet macht es auch, die Musiker müssen und wollen leben. Und es ist nicht alles gratis. Diese Mentalität, dass alles umsonst ist, alles gratis, klingt zwar sehr progressiv, viele Leute vertreten die auch, aber ich denke, das schadet auch dem eigenen Genuss der Musik. Weil wenn alles verfügbar ist und alles gratis ist, dann ist auch alles nicht viel wert. So eine Mentalität ist wahrscheinlich da. Ich merke das an meinen jüngeren Schülern, die haben alles. Einer sagte letztens, ich habe mir die ganze Diskografie von sowieso runtergeladen. Das sind 43 Alben und weiß ich nicht was. Alles. Ja, und Fritzchen, wann willst du die denn jemals hören? Die kaufen sich dann extra Festplatten und packen die voll und hören das aber nie. Aber laden sich's irgendwie runter. Gut, wir hatten früher unsere Vinyl-CDs, unsere Vinyl-Scheiben, Werner. Ich hatte meine erste Vinyl-Sammlung bestand aus sieben Singles auf Vinyl. Die habe ich dann wochenlang gehört. Immer dieselben Songs. Gut, Hanno, Timo, Peter und Bernhard, vielen Dank, dass ihr hier wart. Es war uns ein Vergnügen. Ich spiele jetzt noch einen Song. Welchen Song oder beziehungsweise welches Stück? Es sind ja keine Songs, die sind ja nicht gesungen. Welches Stück sollen wir zum Ausklang spielen? Ich bin hier gerade im Lied Nummer 5.
Ja, genau.
Lied Nummer 6.
Jinga.
Das Lied ist ja Nummer
schon fast Spanisch.
Lied Nummer 6. Es geht los. Bevor ich jetzt den Knopf drücke, Lied Nummer 6, wollte jemand grüßen? Bräute sind ja hier.
Nicht, aber vielen Dank sagen, dass wir hier sein durften.
Genau. Ich grüße schon jemanden. Ich grüße meine Eltern halt und Claudia.
Bernhard? Ich auch Claudia?
Ja, warum nicht?
Und seine Eltern oder deine Eltern? Gut, Peter, Hanno, vielen Dank und wir werden bestimmt wieder voneinander hören. MSV Brecht, das Lied Nummer 6 heißt bitte
Jinga. Thank you.
Justicia tardía para Bergman. La rehabilitación de una atleta judía a quien los nazis quitaron su récord de altura e impidieron competir en Berlín 1936 saca a la luz una triste historia olímpica. La competición deportiva y caballerosa despierta las mejores cualidades humanas. No separa, sino al contrario, une a los rivales en comprensión mutua y respeto recíproco. También ayuda a fortalecer los vínculos de paz entre las naciones. Que la llama olímpica, por tanto, nunca se extinga. Para saber que Adolf Hitler mentía como un bellaco al escribir estas frases, en el preámbulo del informe oficial de los Juegos de Berlín en 1936, no hacía falta esperar a que el ejército nazi comenzara a invadir Europa 3 años más tarde. Para percibir cómo la retórica olímpica, la palabrería hueca, volvía a utilizarse para tratar de ocultar la cruda realidad, no hacía falta ser historiador. Se podía ser mujer, alemana, judía, deportista y vivir en los años 30 del siglo pasado, y llamarse Gretel Bergmann. A Gretel Bergmann, la Federación Alemana de Atletismo, con 73 años de retraso, le ha reconocido públicamente que el 30 de junio de 1936 batió el récord nacional de salto de altura con una marca de 1,60 m. Lo que no han podido devolverle es el derecho a participar en los Juegos de 1936, del que fue privada por ser judía. Su historia, unos recuerdos que aún le perturban, pues Gretel Bergmann sigue viva, tiene 95 años y reside en Nueva York, es también la memoria de uno de los periodos más negros de la historia olímpica. Expulsada de su club con el advenimiento del nazismo, Gretel Bergmann fue enviada por sus padres a estudiar al Reino Unido, donde se proclamó campeona británica en 1934 y en 1935. Incluso estaba a punto de nacionalizarse cuando a mediados de 1936, el año de los Juegos, los dirigentes nazis la llamaron de regreso a Alemania. El régimen la necesitaba para responder a la presión internacional y neutralizar la amenaza de boicot estadounidense por la discriminación hacia los judíos establecida en 1935 con la promulgación de las leyes de Núremberg, que privaba a los judíos de la condición de ciudadanos para convertirlos en sujetos. Un enviado de Avery Brundage, presidente del Comité Olímpico de Estados Unidos, negoció con Hitler directamente la participación de un deportista judío en el equipo alemán como elemento simbólico, una muestra de que no había discriminación, siguiendo la forma de hacer en su país con los negros. Aunque Hitler se mostró reacio de entrada, finalmente cedió, por miedo a que un boicot le privara de la oportunidad del espectáculo olímpico que planeaba ofrecer al mundo como muestra del poder nazi. Estados Unidos pidió además que el judío de muestra fuera Bergmann, ya que su caso había sido aireado en la prensa norteamericana. Berlín aceptó. Prometió Brundage que la judía sería tratada como los demás deportistas, invitó a Bergmann a regresar de Londres y la incluyó en la preselección olímpica alemana. Sin embargo, el Comité Olímpico de Alemania nunca tuvo la intención de dejarla participar, ya que era judía al 100%, según las leyes de Núremberg, de padre y madre judíos. Así, aunque Bergmann ganó en junio los campeonatos de Württemberg, no se le permitió participar en los campeonatos nacionales, que eran obligatorios para quien quisiera formar parte del equipo olímpico. El presidente del Comité Olímpico Alemán, Karl Ritter von Haldt, no informó a Bergmann de que no participaría en los Juegos hasta que el equipo norteamericano inició su viaje en barco hacia Alemania. Como compensación, le ofreció entradas para asistir a la competición en el estadio, pero ella las rechazó e inmediatamente emigró a Estados Unidos, donde se proclamó campeona nacional de salto de altura en 1937 y en 1938. Su puesto como judía de muestra en el equipo olímpico alemán lo ocupó la esgrimista Helen Mayer, que solo medio judía, ya que su madre era aria y aún era considerada ciudadana. En salto de altura participó Dora Gatschen, que terminó cuarta y de quien se supo un par de años después, tras ganar el campeonato de Europa de su especialidad, cuando algunas compañeras apreciaron que tenía barba, que no se llamaba Dora, sino Hermann, que era un hombre a quien las juventudes hitlerianas habían obligado a hacerse pasar por mujer. Bergmann, una mujer que no olvidaba y que confesó que la rabia por la tragedia del pueblo judío le daba fuerzas para saltar más, rechazó en 1986 una invitación para regresar a Alemania en la celebración del 50 aniversario de Berlín 1936. Aunque han pasado 50 años, mi amargura y mi decepción aún permanecen enteras, respondió Bergman, ya ciudadana estadounidense, hincha de los Yankees y que había cambiado su nombre por el de Margaret Lambert. Sin embargo, sí que ha aceptado el tardío reconocimiento de la Federación Germana, acelerado por el reciente estreno de una película, Berlín 36, que narra su historia. Al principio, ni podía ver los Juegos Olímpicos por la tele. Me sentaba y maldecía, dice Bergman, que se ganó la vida en Nueva York como limpiadora. Ahora ya me he suavizado. He vuelto un par de veces a Alemania, aunque había jurado que no pisaría jamás ese suelo. Pero no se puede castigar a los jóvenes alemanes por lo que hicieron sus padres y abuelos. Más rápida fue la rehabilitación de los jefes nazis que dirigieron el Comité Olímpico de Alemania y que no pasaron por la criba de la desnazificación de la vida pública germana. En 1951, el Comité Olímpico de Alemania fue readmitido en el COI y Rita von Hald fue repuesto como presidente pese a su activa participación en la política nazi. Nuestras reglas no permiten la discriminación contra nadie por razones políticas, argumentó el presidente del COI, el sueco Siegfried Edström. ¿Será por eso que Samaranch tampoco nunca tuvo problema de pertenecer a semejante club? Excepto el comentario final, que es de cosecha propia, os he leído un artículo de Carlos Arribas, que apareció en El País en noviembre de 2009. Justicia tardía para Bergman. La rehabilitación de una atleta judía a quien los nazis quitaron su récord de altura e impidieron competir en Berlín 1936 saca a la luz una triste historia olímpica.
Ουδέτερη ζώνη.
Niemandland. Μια ελεύθερη φωνή σε έναν λιγότερο ελεύθερο κόσμο.
Χαιρετισμού στη Βαρκελόνη από την Ελλάδα. Niemandsland.
AP machen wir uns auf den Weg durch die Hauptstadt in Richtung Robins Bay. Während einer von der Masse fein ins Blitz dreht, kann ich immer noch nicht glauben, dass ich hier stehe. Im Geburtsort von Bob Marley oder einem großen Mann wie Markus Garvey trink ich Kokojuice und probier Sugar Cane. Und ich finde es so wunderschön. Glücklich und es betrübt mich, dich nicht sehen zu können, doch müsste ich illegale Sachen machen, um dich zu sehen. Also warte dich schon, weißt du, kannst verstehen, dass es nicht leicht ist, wo ich herkomm. Die Rassas nennen es nicht umsonst Babylon. Doch immer wenn das Kippen in meinem Bauch kommt, weiß ich, wo ich mich schon weiß. Oh, oh, ich bin verliebt, also wisch mich die. Oh, ich bin verliebt.
Die Flame von seinem Album Bastard. Jo, der fliegt natürlich in die Karibik. Mittlerweile auch hier eingetroffen im Studio, Werner und Nasila. Hallo Nasila.
Hola.
Heute ist San Jordi hier in der Stadt.
Oh ja, unheimlich viele Menschen, viele Buchstände, viele Menschen, die Rosen verkaufen. Ja. Und verschenken.
Ja. Touristen.
Ja, Touristen, ja. Räuber, also Diebe.
Himmel und Menschen, sagen wir auf Deutsch.
Der Himmel ist wieder frei für die Flugzeuge, sie können wieder einfliegen.
Du hast eine schöne Rose bekommen, ne?
Ja, zwei sogar.
Zwei?
Eine von Werner, eine richtig echte Rose und ein Lolli von dir.
Ach ja, stimmt, gut. Eine Lolli-Rose, die kannst du irgendwann dann abschleckern. Werner, hast du auch eine Rose geschenkt heute oder machst du den Rummel nicht mit?
Natürlich, das muss ja sein. Insofern habe ich mich angepasst an die katalanischen Bräuche.
Fantastisch. Ich habe heute auch ein Buch geschenkt bekommen, ein ganz kleines. Das muss ich aber zusammenbasteln. Ist ein Buch zum Zusammenbauen. Ist auch kein richtiges Buch, ist mehr ein Bild. Das muss man ausschneiden, zusammenbauen und dann sieht man, wie Albrecht Dürer ein Mädchen malt.
Aha.
Mit einem sehr interessanten Detail, das sage ich aber hier nicht im Radio. Hey! Gut, unser Thema zum heutigen San Jordi-Tag sind die Bücher. Unser Thema ist der große Meister Hermann Hesse. Wenn ihr einverstanden seid, beginnen wir mit einem Gedicht von Hermann Hesse. Und dann, Nasila, erzählst du uns etwas über Hermann Hesse. Und Werner, du hast bestimmt auch eine Menge Stoff dabei. Ich weiß nicht, ob über Bücher oder nachher zum Katastrophenblock mehr.
Bueno, sobre la marcha, ¿no? Wie man so sagt.
Sobre la marcha. Hermann Hesse, ein Gedicht von Hermann Hesse zum Thema die Sprache. Hermann Hesse.
Spricht zu uns mit Licht, mit Duft und Farbe spricht die Blume, mit Wolken, Schnee und Regen spricht die Luft. Es lebt im Heiligtume der Welt ein unstillbarer Drang, der Dinge Stummheit zu durchbrechen, in Wort, Gebärde, Farbe, Klang des Seins Geheimnis auszusprechen.
Hier strömt der kühnste Lichterquell. Es ringt nach Wort, nach Offenbarung, nach Geist die Welt und kündet hell aus Menschenlippen ewige Erfahrung.
Nach Sprache sehnt sich alles Leben, in Wort und Zahl, in Farbe, Linie, Ton. Beschwört sich unser dumpfes Streben und baut des Sinnes immer höheren Thron. Das Worte wendet, nach innen sich der Schöpfung bau, der stets beginnt und niemals endet. Und wo sich Wort und Ton gesellt, wo Lied erklingt, Kunst sich entfaltet, wird jedes Mal der Sinn der Welt, des ganzen Daseins neu gestaltet. Und jedes Lied und jedes Buch und jedes Bild ist ein Enthüllen, ein neuer, tausendster Versuch, des Lebens Einheit zu erfüllen. In diese Einheit einzugehen, lockt euch die Dichtung, die Musik. Der Schöpfung Vielfalt zu verstehen, genügt ein einziger Spiegelblick.
Was uns Verworrenes begegnet, wird klar und einfach im Gedicht. Die Blume lacht, die Wolke regnet,
die Welt hat Sinn, das Stumme spricht.
Thank you.
Verworrenes begegnet, wird klar und einfach im Gedicht. Die Blume lacht, die Wolke regnet, die Welt hat Sinn, das Stumme spricht.
Von dem Album Das Hesse-Projekt von den Musikern Schönherz und Flair, die Söhne Mannheims. Herr Xavier Naidoo hier mit dem berühmten Gedicht über die Sprache von Hermann Hesse. Nasila, ich glaube, alle wissen, wer Hermann Hesse war, aber sag's nochmal denen, die es vielleicht doch nicht wissen.
Hermann Hesse, ja. Also Hermann Hesse wurde am 2. Juli 1877 in Calw als Sohn des baltischen Missionars Johannes Hesse und seiner Frau Marie, der Tochter eines württembergischen Indologen, geboren. Für die Theologenlaufbahn bestimmt, flüchtete er im Alter von 14 Jahren aus dem Klosterseminar Maulbronn, weil er entweder Dichter oder gar nichts werden wollte. Nach einem Selbstmordversuch wurde er in eine Nervenheilanstalt verbracht. Meine kurze Gymnasialzeit in Cannstatt schloss er mit der mittleren Reife ab und absolvierte mehr als ein Jahr ein Praktikum in einer Calver Turmuhrenfabrik. Nach einer Buchhändlerlehre in Tübingen und Basel schrieb er unter anderem seinen ersten Roman Peter Kamensind, 1904, dessen Erfolg es ihm erlaubte, zu heiraten und sich als freier Schriftsteller am Bodensee niederzulassen. 1912 verließ Hermann Hesse Deutschland und zog mit seiner Familie nach Bern. Dort baute er die Bücherzentrale für deutsche Kriegsgefangene auf, welche in ausländischen Lagern internierte Soldaten bis 1990 mit Lektüre versorgte. Im Mai 1919 übersiedelte er nach Tessin in die Casa Camuzzi, die er bis 1931 bewohnte. Hier schrieb er seine berühmtesten Werke, 1919 Demian, 1922 Siddhartha, 1927 Der Steppenwolf, 1930 Narzis und Goldmund und 1943 Das Glasperlenspiel. Für seine literarischen Tätigkeiten wurde er 1946 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Am 9. August 1962 starb Hermann Hesse in Montagnola.
Hans Meyer hat einmal gesagt, er gehört zu jenen Künstlern, die uns in der Jugend sehr stark zu prägen wissen, dann oft im Leben des Einzelnen zurücktreten, um mit den Jahren in neuer Gestalt und Dimension abermals zum Erlebnis zu werden. Gibt es schönere Anzeichen der Dauer? Ich kann mich daran erinnern, ich hatte den Steppenwolf gelesen, als ich 15 Jahre alt war. Mit 15, wer kapiert mit 15 den Steppenwolf? Niemand, aber ich habe versucht, ihn zu kapieren. Er hat mich begeistert und dann habe ich ihn nochmal mit 45 gelesen. Und das war für mich ein unglaublich interessantes Erlebnis, eine unglaublich interessante Erfahrung, den gleichen Steppenwolf über 30 Jahre später nochmal zu lesen und mich zu erinnern, was ich damals gedacht habe. Das war eine völlig verrückte Erfahrung. Nasila?
Und du konntest dich daran erinnern, was du damals mit 15 gedacht hast?
Ich konnte mich daran erinnern, welche Atmosphäre damals herrschte, als ich 15 war und hatte im Dorf, gehörte ich zu denen, die lange Haare hatten und Hesse-Gedichte lasen und Rockmusik hörten und ich konnte mich unheimlich an die Atmosphäre erinnern und an die Dinge, die ich damit verbunden hatte mit Hesse. Ich konnte mich daran erinnern, ja.
Ich habe es aber auch gelesen, als ich glaube ich 16 war, das erste Mal. Ich habe überhaupt nichts verstanden und fand das Buch auch deswegen richtig scheiße. Und habe es vor einem Jahr wieder gelesen und habe es dann geliebt. Ist ein bisschen dunkel am Anfang vor allem. Ne?
Ja, ich fand es toll. Ich war begeistert. Es gab natürlich Dinge, die gehen über den intellektuellen Horizont eines 15-Jährigen weit hinaus. Besonders nachher diese Vorstellungen des ewig Erotischen und er bezeichnete sich als alten Mann. Ne? Und ich hatte mir immer diesen Steppenwolf, diesen Harry Haller als alten Knacker vorgestellt. Und als ich den zum zweiten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, ich bin jetzt älter als der. Und habe damals schon gedacht, das ist ein alter Knacker. Das war schon interessant. Werner, hast du auch den Steppenwolf gelesen?
Ja, ja, aber nur einmal. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie alt ich da war. Irgendwann in den 60er Jahren.
Was ich aber irgendwie voll schön fand am Steppenwolf, ist die Idee mit den verschiedenen Persönlichkeiten, die in uns stecken. Weil ganz am Anfang glaubt er, der Protagonist, der sei entweder, also er hätte zwei Seiten. Er sei auf der einen Seite ein Steppenwolf, eine ganz wilde Natur. Und auf der anderen Seite ein total angepasster, kleinbürgerlicher Spießer. Und stellt dann im Laufe der Geschichte dann fest, so nee, ich bestehe nicht nur aus zwei Persönlichkeiten, sondern vielleicht aus 40, 50, 500 Persönlichkeiten. Und all die kleinen Persönlichkeiten, die sich in mir befinden, sind wunderschön. So, und die habe ich zu akzeptieren. Und ich fand...
Es war eigentlich ein großer Wurf, dieser Roman, praktisch eine Radiographie der Moderne, des modernen Menschen, der die Entfremdung eigentlich erlebt und der keine Identität mehr hat. Mhm. Der muss praktisch seine eigene Identität sich setzen. Und das ist dieser Prozess, den er durchmacht. Und das fand ich auch sehr faszinierend.
Oh ja.
Dein Lieblingsbuch, hast du gesagt, wäre Nazis und Goldmund.
Ja, Nazis und Goldmund. Wie gesagt, glaube ich, 1930 wurde das veröffentlicht. Ne? 1930 hat er das geschrieben. Und in dem Buch geht es um zwei junge Männer. Der eine Nazis, der geistige, ein Kloster, wie war das? Ne? Der im Kloster gearbeitet. Das ist ein Geistiger.
Und ja, es geht um den Gegensatz von Geistesmensch und Sinnesmensch. Ne?
Genau.
Und die produktive Vereinigung im Künstler.
Genau, und Goldmund, also es gibt diese zwei Persönlichkeiten. Ja. Goldmund stand halt für dieses Sinnliche und Nazis dann eben für dieses Geistige. Und das ist halt interessant, weil sie sich halt sehr jung treffen in dieser Klosterschule und sich gut und sich anfreunden. Und dann sich Goldmund aufgrund seiner Sinnlichkeit, über die er verfügt, dann entscheidet, durch die Welt zu wandern und diese Sinnlichkeit so zu leben. Und das ist halt super schön, weil die halt total verschiedene Wege durchlaufen in ihrem Leben. Und ist einfach wunderschön. Also dieser Kontrast, ne, zwischen dem Geistigen und diesem ja, sehr, sehr intellektuellen, rationalen und dem total wilden, weiß nicht, freiheitswilligen Menschen, so der so diese Grenzen gar nicht kennt.
Ja, die Kritik sagt auch, Hesse hat in Nazis und Goldmund Jahre bevor der Nationalsozialismus, sagen wir mal, die kulturellen Traditionen Deutschlands misshandelte, hat er die Idee von Deutschland und deutschem Wesen, die er seit seiner Kindheit in sich trug, dargestellt und, wie es heißt, und ihr seine Liebe gestanden, gerade weil er alles, was heute spezifisch deutsch ist, so sehr hasst. Das schrieb Hesse 1933. Das heißt, Hesse hat alles Deutsche im Nationalsozialismus gehasst und hat dann Nazis und Goldmund geschrieben. Eigentlich auch vielleicht eine therapeutische Angelegenheit für ihn als Anti-Nazi auch, der in der Schweiz lebte. Und im Steppenwolf klingt das ja schon an. Im Steppenwolf ist er ja schon der verfemte Schriftsteller, der praktisch mundtot gemacht wurde. Das wird ja auch angedeutet.
Oh ja, stimmt.
Das wird geschildert in der Szene, als er den Professor besucht und sieht eben die Mozart-Büste und die großen Klassiker, ne? Mozart und Goethe und wie er sich dann aufregt. Er war ja ein Verrückter dann, Harry Haller, der Verrückte.
Stimmt, ja. Beim Steppenwolf, ja. Was bei den Nazis und Goldmund noch interessant ist, dass er damals ja auch, der Goldmund, wie gesagt, hat ja diesen so sehr nicht religiösen Menschen dargestellt, der halt irgendwie nicht über diese Frömmigkeit verfügte. Und der wurde deswegen auch sehr stark kritisiert, also der Roman wurde auch deswegen sehr stark kritisiert. Also war jetzt einer seiner berühmtesten und erfolgreichsten Bücher, hat aber auch wirklich stark unter Kritik gelitten, eben weil zu der Zeit einfach das Frommsein was unheimlich Wichtiges war. Und natürlich er dann mit dem Goldmund, den er da dargestellt hat, genau das Gegenteil quasi an die Leute weitergegeben hat. Er wollte sagen, Leute, befreit euch von euren Zwängen, lasst vielleicht auch mal den Verstand einmal aus, lebt eure Leidenschaft aus und ihr werdet sehen, dadurch kann man auch sein Glück erreichen und auch oder finden und das ist halt echt schön.
Später auch vervollkommnet im Glasperlenspiel als Gegenentwurf einer Welt ohne Faschismus. Das war praktisch die Idee, die große Idee des Glasperlenspiels, wo die pädagogische Provinz Kastilien entworfen wird als Modell einer an Ordnung, Vernunft und Maß orientierten Bildungssystems. Das war eigentlich eine sehr schöne Sache. Auch vielleicht schwer zu verstehen, vielleicht schwer zu begreifen. Auch sehr esoterisch, ne? Das Glasperlenspiel, vielleicht für viele Leute doch heute nicht mehr zugänglich. Für die Hippie-Generation war das natürlich eine Quelle der Inspiration, ne? Ja, Hermann Hesse war eigentlich der deutsche Autor, der von der kalifornischen Hippie-Bewegung entdeckt wurde und darüber wiederentdeckt und darüber nach Europa eigentlich zurückkam. Mhm. Und das war schon ein sehr interessanter Vorgang.
Es gibt auch einen Absatz in dem Buch von Nazis und Goldmund, wo Nazis dann nochmal näher auf die Beziehung dieser, auf ihre Beziehung eingeht und die versucht dann auch zu schildern. Nazis sagt, es ist mein Ernst, es ist nicht unsere Aufgabe, einander näher zu kommen, so wenig wie Sonne und Mond zueinander kommen oder Meer und Land. Wir zwei, lieber Freund, sind Sonne und Mond, sind Meer und Land. Unser Ziel ist nicht, ineinander überzugehen, sondern einander zu erkennen. Und einer am anderen das zu sehen und ehren zu lernen, was er ist. Des anderen Gegenstück und Ergänzung.
Aus dem Hesse-Projekt von Schönherz und Flair noch ein Gedicht, wo wir etwas finden. Niemandsland, 91.4. FM, Barcelona.
Etwas finden, das wie Musik ist, da müssen wir bleiben. Es gibt im Leben gar nichts anderes zu Erstrebendes als das Gefühl der Musik, das Gefühl des Mitschwingens und rhythmischen Lebens, der harmonischen Berechtigung zum Dasein.
Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada.
Es ist der 23. April 2010. San Jordi-Tag, Tag der Rosen und Bücher hier in Katalonien. Zuerst einmal die vermischten Katastrophen und die verkehrte Weltmeldungen. Eine Meldung vom vergangenen Samstag, dem 17. April. Der isländische Vulkan Eyjafjallajökull legt mit seiner gigantischen Aschewolke den europäischen Flugverkehr weitgehend lahm. Der Berg und die Wetterlage hatten sich verbündet, um dem Kontinent einmal so richtig einzuheizen. Mit seinen zigtausend Flügen, die täglich die Atmosphäre verpesten. Was Terroristen, Orkane und die Schweinegrippe nicht geschafft hatten, Heathrow, Frankfurt, Paris, Schiphol, alle großen Drehkreuze des Flugverkehrs lagen am vergangenen Freitagnachmittag brach. Insgesamt 17.000 Flüge waren gestrichen. Tausende Feldbetten wurden aufgestellt, um den auf dem Boden zurückgelassenen Fluggästen eine Schlafstelle zu bieten. Die Fluggesellschaften, natürlich nach rein kapitalistischem Muster, stöhnten natürlich über den Milliardenschaden und wie gute Kapitalisten das tun, riefen sie kräftig nach staatlichen Hilfen. Reykjavik, der Vulkan Eyjafjallajökull kam laut Expertenmeinung nach etwa einem Jahr, kann noch ein Jahr aktiv bleiben, wenn auch die Intensität seiner Eruptionen bald abnehmen soll. Kann also alles sein. Aber, wie gesagt, keine schönen Aussichten. Ein Kommentar, Werner, zum Thema...
Ja, Island. Wer für den Staatsbankrott in Island die Schuld hat, das wissen wir ja, das kann man ja feststellen, aber wer hat für den Vulkanausbruch Schuld? Das ist ja auch eine Frage, die man sich ernsthaft stellen muss. Ne? Die, oder andere von diesen Naturkatastrophen wie Erdbeben, die es überall gibt in letzter Zeit. Und jetzt hat jemand herausgefunden, ein Ayatollah, Qasem Siddiqui, woran das alles liegt. Er sagt, wir selber, unser eigenes Verhalten ist dran schuld. Zum Beispiel gibt es sehr viele Frauen in Teheran oder im Iran, die einfach falsch und nicht dezent gekleidet sind. Das bringt die jungen Leute vom rechten Wege ab. Ja. Da haben wir es.
Gut, wir spucken diesem Ayatollah kräftig in den Bart und verabschieden uns von diesem Mann und wünschen ihm eine gute Fahrt zur Hölle beim Barte des Propheten. Weg mit ihm. Meine eigene Theorie dazu ist, was man mal untersuchen sollte, wäre die ganzen Bombardierungen. Es wird ja jeden Tag irgendwo bombardiert. Atomtests werden auch noch gemacht. Das heißt, die Erdkruste wird natürlich ganz schön strapaziert durch Erschütterungen, durch zum Beispiel massenhafte Bombardierungen. Ich kann mich daran erinnern, mit dem Irakkrieg haben die Erdbeben auf der Welt zugenommen. Das heißt, die Amerikaner haben ja wochenlang, oder auch als Jugoslawien bombardiert wurde, die haben wochenlang Jugoslawien bombardiert. Kurz darauf, später gab es ein Erdbeben in Italien. Die haben wochenlang, monatelang den Irak bombardiert und irgendwann gab es Erdbeben im Iran und so weiter. Das heißt, der Zusammenhang zwischen massiven Bombardierungen und dem Entstehen von Erdbeben, diesen Zusammenhang sollte man mal suchen. Was da ein Ayatollah in seinem Frauenhass sich aus seinem Rauschebad kocht, das zu erwähnen, ist natürlich ein guter Gag, aber wie gesagt, dem Mann, diesen Leuten, diesen Vampiren zeigen wir hier die rote Karte. Barcelona, heute am San Jordi-Tag werden ca. 6 Millionen Rosen verkauft. Eine gute Nachricht. Das sind etwa 10% mehr als im Vorjahr 2009, sagen die Veranstalter. Als Grund für die Steigerung wird der Freitag genannt. Jawohl, die Preise sollen zum großen Teil bei 3 Euro pro Rose bleiben. Die Herkunftsländer der Rosen, das ist auch interessant, sind Holland mit 40%. Aber was glaubt ihr? Woher kommen die Rosen, die meisten? Aus Kolumbien. Jawohl, 33% aller Rosen kommen aus Kolumbien. Washington, New York. Goldman Sachs, wegen Betrugs an seinen Investoren angeklagt. Die bisher trotz aller Verdächtigungen und Anzeichen von Betrug immer noch als seriös und prestigeträchtig hingestellte Bank, ein wahrer Tyrannosaurus Rex seines Gewerbes, hat seine Anleger massenhaft reingelegt, betrogen, abgezockt, über den Tisch gezogen. Jawohl, der Trick war auch hier der betrügerische Handel mit sogenannten hochtoxischen Hypotheken Subprimes. Der Unternehmer Warren Buffett hat diese Papiere einmal finanzwirtschaftliche Massenvernichtungsmittel genannt. Mit im Spiel war einer der vielen betrügerischen Hedgefonds, Paulson und Company, des Milliardenzockers John Paulsons, der mit spekulativen weltweiten Wettmanövern gegen die den Kunden zuvor verkauften Giftpapiere circa eine Milliarde Dollar abgezockt hatte. Ich lache hier. Man lässt sie also immer noch zocken und gewähren. Toll, Herr Obama. Toll, Frau Merkel. Übrigens, im Jahr 2009, als der Wall Street Crash und das Platzen der Hypothekenblase Millionen Familien das sauer erarbeitete und ersparte Haus weggenommen hatte, allein in diesem Jahr gewann der Finanzaasgeier John Paulson 2,3 Milliarden Dollar. Achtung! Insgesamt saugte dieser legale Jahrhundertbetrüger in 3 Jahren 8 Milliarden Dollar in seine privaten Schatullen. Um es einmal bildlich auszudrücken. Der Typ verkauft kaputte Autos, bei denen die Bremsen nicht funktionieren. Sobald der Kunde losfährt, wettet er darauf, dass in 5 Minuten ein Unfall passieren wird. Ein todsicheres System, um Milliarden zu scheffeln.
Ja, Goldman Sachs, die gleiche Bank übrigens, die jahrelang der rechtskonservativen Karamanlis-Regierung in Griechenland geholfen hat, ihr Defizit zu verschleiern und dazu damit beigetragen hat, dass sich die Sache immer weiter verschärft hat. Und die, nachdem die sozialistische Papandreou-Regierung letztes Jahr das dann aufgedeckt hat, dann danach noch die Frechheit hatten, auch dieser neuen griechischen Regierung anzubieten, weiter zu verschleiern.
Eine weitere Meldung vom Montag, dem 19. Bleiben wir bei den hässlichen Männern dieser Welt. Papst Ratzinger verspricht nun, seine Kinderschänderpriester in Zukunft der weltlichen Justiz zu überliefern, anheimzustellen. Dies erklärte Ratzinger während eines Treffens mit Opfern von Missbrauch durch seine Priester auf Malta. Eine seltsame Meldung. Evo Morales, den wir alle sehr mögen, Boliviens Präsident und Regierungschef, hat auf der Weltkonferenz der Völker über den Klimawandel und die Rechte der Mutter Erde Erstaunen und auch Befremden hervorgerufen, als er folgende Behauptung aufstellte. Durch den Verzehr von hormonverseuchtem Hühnerfleisch könne man schwul werden. Selbige Hormone riefen auch Glatzenbildung hervor. Und dann hat er sich ganz im Ton vergriffen. Der gute Evo, in Europa seien ja alle kahl. Ich weiß nicht, welche Bilder er da in seine Provinz gefunkt bekommt, über Internet oder über den bolivianischen, weiß ich nicht, ob Bolivien einen Fernsehsatelliten hat, der ihm ständig kahlköpfige Leute aufs Fernsehbild sendet, aber da hat er sich wohl vergriffen. Jedenfalls 20.000 Teilnehmer an der Konferenz übertrafen alle Erwartungen. Gleich Kommentare dazu. Morales kehrte nach seinem Hühnerfleisch-Fehlgriff dann aber schnell zu altbewährtem zurück. Zitat, der Kapitalismus muss sterben oder die Mutter Erde stirbt. Entweder lebt der Kapitalismus oder die Mutter Erde lebt. Weitere Informationen zu finden bei greenpeace-magazin.de zum Thema Evo Morales. Hühnchenfleisch, schwul werden, was hat es damit auf sich?
Haarausfall.
Ist das wissenschaftlich bewiesen? Einer Seele, Werner?
Naja, also man müsste mal überprüfen, wer ihm diese Informationen zuspielt. Gedacht, ja. Ja. Weil so blöd ist er ja auch nicht. Im Gegenteil, das hat ganz oft auch vernünftige Sachen. Aber er war
der ist ein toller Typ. Der ist
er war ja vor kurzem hier in Kopenhagen bei dieser Weltklimakonferenz und da hat er ja bestimmt auch Europäer gesehen, die Haare hatten. Ja? Also so blöd kann er gar nicht
ich
sein.
Ich glaube sogar, diese Nachricht ist gefaked. Ich weiß nicht, mein erster Eindruck war, das ist ein gefaktes Ding. Dann ist, wie auf Twitter jetzt läuft, dass man dem Alejandro Sanz und diesen Popstars hässliche Wörter in den Mund legt und die dann rumtwittert, damit alle Welt denkt, das wären die. Keine Ahnung, vielleicht.
und das, ja, okay.
Oh, und vielleicht will er ja einfach den Geflügelhandel reduzieren.
Ja, nee, also was schon stimmt, dass bei einigen lateinamerikanischen Regierungen oder Führern, sagen wir mal so, eine Homophobie da ist, ja.
Was bei einigen? Die sind alle ganz schön schwulenfeindlich, nur in Südamerika. Bei einigen.
Ja, jedenfalls, das mit dem Hühnerfleisch, das kommt woanders her, weil die Hühner, die wir verzehren, die flattern ja nicht mehr frei auf dem Land rum, sondern die werden gemästet. Ne? In
Holland mit
Fabriken,
Hormonen.
In Polen, überall. Und wie werden sie gemästet? Mit Hormonen.
Mit Clenbuterol und Wachstumshormonen.
Mit weiblichen Hormonen. Und was man also festgestellt hat, ist schon, ich erinnere mich schon vor einigen Jahren, hat man festgestellt, dass Männer in Andalusien zum Beispiel, bei denen sehr viel mehr die Brust wächst als zum Beispiel in anderen Regionen, wo weniger Hühnerfleisch gegessen wird.
Und Kalbfleisch auch, Entschuldigung.
Von daher kommt es wahrscheinlich, und jetzt hat er das irgendwie mit Schwulsein durcheinander geworfen oder hat man ihm das so präsentiert, was weiß ich.
Gut, ein Fehlgriff. Wir entschuldigen das natürlich, was die anderen so von sich geben, was Ratzinger so von sich gibt oder Aznar oder selbst so ein Mensch, den wir auch sehr mögen, Obama, das geht manchmal auf keine Kuhhaut. Krakau, der bei einem Flugzeugabsturz bei Smolensk ums Leben gekommene polnische Präsident Kaczynski wurde zusammen mit seiner ebenfalls verunglückten Frau am Sonntag auf dem Heldenfriedhof der Wawelburg beigesetzt. Die Wahl dieses Ortes bezeichnen viele Polen als überstürzt und unangemessen, denn man fragt sich, Mitleid einmal beiseite gelassen, was eigentlich heldenhaft gewesen sei an diesem rechtsradikalen, von Russen, Kommunisten, Schwulen und deutschen Hass verzerrten Mann, der bei seinem eigenen Volk nur noch wenig Sympathien genoss. Was war eigentlich heldenhaft an diesem, wenn wir einmal radikal sind, an diesem oft verbal zumindest amok laufenden Giftzwerg?
Schukai, Nachrichten. Ja, also ich muss zugeben, ich habe nicht geweint, wo ich gehört habe von diesem Flugzeugabsturz. Ja, das ist bei mir eher so eine klammheimliche Freude hochgeschlichen. Da habe ich gedacht, wenigstens ein Faschist weniger. Und also es geht ja hoffentlich so weiter. Jetzt war der Samarankis gerade gestorben, ne? Schon wieder einer weniger.
Alter Frankist, ich meine, der Mann.
Hoffen wir, dass es noch weitergeht. Ne?
Ja, die müssen ja auch mal abtreten und dann freut man sich natürlich, wenn diese Leute, diese Vampire einmal weg sind. Kommen wir zu einem persönlichen Freund von dir, Teheran. Sie müssen aus unserer Region abziehen. Dies ist keine Bitte, sondern ein Befehl der Länder dieser Region. Der dies am Sonntag sagte, ist der iranische Präsident Ahmadinejad. Gemeint ist der Abzug natürlich der USA und ihrer Verbündeten aus der Region. Also aus dem Irak, Afghanistan, überhaupt dem Persischen Golf. Dieser Abzug soll natürlich erfolgen. Insofern unterstützen wir Ahmadinejad natürlich. Die sollen alle abhauen. Fremde Länder besetzen ist kein Spaß. Ahmadinejad sagte dies einen Tag, nachdem die USA verkündet hatten, notfalls Atomwaffen gegen alle solche Länder einzusetzen, die ebenfalls Atomwaffen haben. Meint er Israel? Meint er Russland? Dieser Satz ist ziemlich komisch, ne? Notfalls Atomwaffen einzusetzen gegen alle Länder, die Atomwaffen haben. Er meint natürlich den Iran. Ja. Er meint natürlich, sobald der Iran Atomwaffen hat, werfen wir denen gleich ein paar auf den Kopf, damit da alles in die Luft fliegt. So knüpft also Obama wieder an die Tradition von Bush an. Madrid. Ein paar internationale Pressemeldungen zum erstaunlichen Fall des Richters Garzón in Spanien. Wir erinnern. Eine rechtsextreme faschistische Splitterpartei verklagt beim obersten Gerichtshof Spaniens einen Richter, nämlich Garzón, weil er die Verbrechen, sprich den Völkermord der Franco-Diktatur zu untersuchen, begann. Ein einmaliger, beunruhigender, skandalöser Vorgang aus der verkehrten Welt. Es ist zu hoffen, dass der internationale Druck von Menschenrechtsorganisationen und Öffentlichkeit die farblose, ja charakterschwache Regierung Zapateros dazu bringt, zumindest aus Scham ein Machtwort in dieser Angelegenheit zu sprechen. Die New York Times zu dem Fall. Ein Unrecht in Spanien. Schlagzeile. Die wahren Verbrechen seien nicht die Untersuchungen dieses mutigen Richters, so die New York Times, sondern die Verbrechen der Franco-Diktatur und das zigtausendfache Verschwindenlassen von Menschen durch diese faschistische Diktatur. In ähnlicher Weise äußerten sich Le Monde, The Economist, The Guardian. Wir könnten hier stundenlang Zitate aufzählen. Werner.
Ja, Garçon ist ja natürlich auch nicht so eine Figur, mit der man sich so unbedingt hundertprozentig identifizieren kann. Er hat auch seine Kanten und Ecken. Aber in diesem Fall, also diese Hetzjagd, die da veranstaltet wird, gegen ihn von alten und neuen Faschisten, PP eingeschlossen, das ist wirklich nicht tolerabel, sagen wir mal. Da gibt's also jetzt die letzte Nachricht ist von dem Juez Instruktor, der beim Tribunal Supremo das Verfahren leitet gegen Garçon, der eigentlich noch nicht mal zum faschistischen Flügel dieser Gruppe gehört, sondern einer der Mitbegründer ist von dem demokratischen Juristenverband Varela, Luciano Varela heißt dieser Mensch. Und was der sich jetzt vorgestern geleistet hat, also man, es ist ja bekannt, dass das angestrengt wurde durch zwei faschistische Gruppen, dieses Verfahren von gegen Garçon, Manos Limpias und Falange Española. Und die haben also ihre Schriften eingereicht beim Untersuchungsrichter und der hat jetzt das nicht einfach akzeptiert und hat das, was in diesen Anklageschriften nicht korrekt war, nicht etwa, was er hätte machen können, sofort wegen Formfehlern zurückweisen, sondern er hat diesen beiden faschistischen Gruppen geschrieben, wie sie ihre Anklageschriften verbessern können, damit er sie nachher akzeptieren kann.
Also alles deutet auf ein rechtes Komplott hin.
Genau.
Es gibt noch sehr viel zu sagen zu diesem Fall. Das können wir hier nicht alles ausbreiten.
Die wollen den einfach weghaben.
Die wollen den weghauen, den Mann. Man hat ihm auch angeboten, sobald er, wenn er sich freiwillig zurückziehen würde, würde man alle Anklagepunkte gegen ihn fallen lassen und so weiter. Die spanische Presse ist natürlich auch nicht dumm oder nicht unsolidarisch. Es gibt viele Zeitungen, die berichten mit sehr viel Werbe, mit sehr viel Engagement über diesen Fall und empören sich natürlich auch. Ich könnte El País zitieren, Periódico, Público. Werner, ja, auch noch
also Aspekte. Zu dieser Geschichte gibt es morgen Nachmittag um 18.30 Uhr hier eine Kundgebung auf dem Place San Jaume zur Unterstützung für Garçon. Also ich würde schon sagen, das ist eine Veranstaltung, wo man hingehen sollte. Jetzt wer aus irgendwelchen Gründen es nicht will, weil mit dem mit der Person Garçon, sagen wir mal, Probleme hat, der hat dann noch eine Alternative, auch um 18:30 Uhr kommt wieder mal ein deutscher Nazi nach Barcelona.
Oho.
Und spricht über die Immigration in Europa. Und dass die damit eben mit dieser massiven Immigration die europäische Kultur am Verschwinden zum Verschwinden bringen wird. Und wo tritt dieser Mensch auf? Manfred Röder heißt er. Natürlich in der Libreria Europa, da oben an der Straße Seneca. Und dort,
alter Faschistentreff hier in Barcelona.
Ja, also dieser Typ, der ist jetzt 80 Jahre alt und also bei Kriegsende war der erst 15, aber der hat seine Nazi-Aktivitäten und terroristische Aktivitäten dann erst später entwickelt, in den 70er und 80er Jahren in Deutschland. und wurde zum Beispiel wegen Mitglied in einer terroristischen Vereinigung, die haben Bombenanschläge gemacht gegen Flüchtlingslager, Immigrantenheime, damals schon in den 80er Jahren. Und bei einem dieser Anschläge sind zwei Vietnamesen getötet worden. Und er wurde damals und musste das auch absitzen. Ich glaube, er war 8 Jahre dann im Knast, ja. Und dieser Mensch kommt heute morgen nach Barcelona und will uns was erzählen über illegale und legale Immigration. Also das ist da oben, Straße Seneca, diagonal, ganz in der Nähe von vom deutschen Konsulat übrigens. Wer weiß, ob das ein Zufall ist. Der Inhaber von der Libreria Europa ist auch ein Herr Varela. Er heißt gleich wie dieser Richter bei Tribunal, so wie Rocco Varela. Ja, da müsste man auch mal nachgucken. Und die Mutter von diesem Faschisten, der die Libreria Europa leitet, ist auch Deutsche. Ja, der spricht gut Deutsch, dieser Typ. Und bei diesem wird da morgen Abend 18.30 Uhr was stattfinden. Und natürlich wird es viele Leute geben, die dahin gehen, um dagegen zu protestieren. Wer natürlich auch da sein wird, ist massenhaft Polizei, um diesem Faschisten da sein Recht auf freie Meinungsäußerung zu garantieren.
Gut, wir sagen also Pfui zu diesem Röder, zu diesem Varela, zu seiner ganzen faschistischen Buchhandlung. Die sollte schon längst verschwinden. Es gab auch übrigens eine Initiative, die Straße Calle Seneca in Anna-Frank-Straße, Calle Anna-Frank zu umzubenennen. Aber die Sozialisten trauen sich das ja hier nicht zu machen. Das wäre natürlich schön, dann kämen alle Post, die an diese faschistische Buchhandlung geht, immer Anna-Frank-Straße, Calle Anna-Frank. Das wäre natürlich auch eine Methode, um diese alten Faschisten ein bisschen zu zermürben. Niemand weiß nichts über die, weiß etwas über die persischen Katzen. Nasila, was hat es damit auf sich?
Ja, das ist ein iranisch produzierter Film, also der in Teheran handelt und sich mit zwei Musikern beschäftigt. Also es sind zwei Protagonisten, zwei Musiker, die in Teheran leben und auf der Suche nach zwei anderen Bandmitgliedern sind. sehr machen Indie-Rock-Musik und sind relativ gut und bekommen deswegen halt dann auch Unterstützung von dem iranischen Freund, der sich im Schwarzmarkt und der Musikuntergrundszene Teherans auskennt und sie dann dabei natürlich in die Welt der Musik in Teheran einführt, um ihn quasi diese beiden Bandmitglieder zu besorgen. Und dabei ist halt, dabei bekommt man einfach mal eine ganz andere Perspektive gesehen und das ist einfach wunderschön.
Ja, ich habe hier die Bilder. Man sieht also die U-Bahn in Teheran, man sieht die Leute, die Musiker, wie sie sich streiten, wie sie spielen, wie sie sich gern haben. Man sieht ein junges Mädchen, die singt auch.
Ja, genau. Das ist das Mädchen, das ist auch die Protagonistin, ja. Die halt eben zu diesen beiden Musikern gehört. Sie und ihr Freund. Und wie gesagt, ihr größter Wunsch ist eben, an verschiedenen Musikfestivalen in Europa teilzunehmen. Und dafür brauchen sie eben diese beiden Bandmitglieder, einen Schlagzeuger und ich glaube einen Gitarristen. Und dieser iranische Freund, der sich in dieser Untergrundszene auskennt, sagt halt, okay, kein Problem, ich werde euch einige Leute vorstellen, die in der Musikszene, Untergrundmusikszene bekannt sind, gut sind. Wenn wir die beiden gefunden haben, könnt ihr euch auf die Reise begeben. Und das ist halt echt, das ist so eine richtige Abenteuerreise. Man bekommt halt wirklich die verschiedensten Musikstile Teherans mit. Einmal, es geht von Rap bis Metal, Elektro, Indie-Rock, wirklich alles ist vertreten und das ist halt einfach super. Und ich muss zwar sagen, dass die Geschichte an sich relativ so fade ist. Das ist eine ganz normale, ganz einfache Geschichte. Zwei Leute, die halt einen ganz großen Traum haben und das halt der, den Iran zu verlassen und sich irgendwie weiterzuentwickeln im Ausland künstlerisch. Aber ich finde es halt voll schön, wie was für Informationen der Film einem gibt, so mit auf den Weg gibt, so in den Alltagsleben, politisches Leben, das ist einfach ja.
Klasse, geil. Also du empfiehlst den Film?
Ich empfehle diesen Film ja, weil man einfach sehr, sehr viel zu sehen bekommt. Ich habe ihn jetzt in Casablanca gesehen. Das ist eine Gran Via de Gracia.
Gut, wir werden gucken, dass wir den sehen. Ich möchte auch etwas empfehlen. Und zwar habe ich das letzte Woche noch nicht getan, hatte aber schon das Material. Ich habe das ein bisschen aufgearbeitet. Und zwar gibt es hier in der Universidad Pompeu Fabra, die ist in der Calle Ramon Trias Fargas, Nummer 25 bis 27, eine Ausstellung, die heißt Man spricht Deutsch. Deutsch als Sprache haptisch und sinnlich erlebbar machen sowie insbesondere Spaß an Sprache vermitteln, dies sind die Ziele der Ausstellung. Man spricht Deutsch. Rund 500 Ausstellungsstücke und zahlreiche interaktive Elemente laden zur Beschäftigung mit der deutschen Sprache ein. Ob es sich um eine erste Begegnung mit Deutsch handelt oder die vertiefte Auseinandersetzung mit sprachlichen Phänomenen, jeder Besucher kommt dabei auf seine Kosten. Ich bin da gewesen bei der Eröffnung und hatte da auch das Vergnügen, die Prominenz auch zu sehen. Da war zum Beispiel der Schauspieler Alex Brendemühle. Bekannt aus Salvador, aus der Konsul von Sodom. Bekannt aus dem Film Jo, ich. Ein ganz netter Typ, der wird auch, so Gott will, und wenn wir Glück haben, wird er nächste Woche hier ins Niemandsland kommen. Er hat es zumindest versprochen und angekündigt. Und dann auch Leute vom Goethe selber und Besucher. Hören wir einmal rein in diese Ausstellung.
Hallo, ich bin Alex Brendemühle. Ich grüße die ganzen Hörer von Niemandsland. Hola, sóc l'Alex Brendemühle. Records a tots els oients de Niemandsland. Patons.
Wir befinden uns hier direkt am kalten Buffet, zu meiner Rechten. Hallo.
Hallo, hallo.
Ramo aus der Bibliothek des Goethe-Instituts. Eine kurze Stellungnahme, Bewertung.
Eine wunderbare Ausstellung.
Danke. Claudia, hallo.
Hallo, ja, ich kaue jetzt mal zu Ende.
Du kannst ruhig mit vollem Mund sprechen, das macht nichts, wir sind ein alternatives Radio.
Für Leute, die ein bisschen Deutsch können, finde ich diese Ausstellung richtig interessant, weil sie neugierig macht auf die Aspekte der Sprache. Ist ganz vielfältig und vor allen Dingen sinnlich, was man von einer Ausstellung über Sprache so nicht erwartet.
Danke. Der Leiter der Sprachabteilung, hallo. Hallo. Wir haben uns mal kurz kennengelernt.
Ja.
Eine kurze Stellungnahme vielleicht?
Ja, ich kann mich eigentlich nur der Kollegin anschließen. Hier kann man die Sprache richtig erfassen und erfüllen. Nicht nur lesen, sondern es gibt sehr viele interaktive Sachen. Man kann an Rädern drehen, man kann Kombinationen erstellen, man kann was ansehen. Es ist eine lebendige Sprache.
Ja, ich bin Annette Gutmann und wir sind hier bei der Ausstellung Man spricht Deutsch. Es ist eine wunderschöne Ausstellung für alle, die Sprachen lieben.
Ja, guten Tag. Ich bin Anneliese Gleim. Ich komme von der Deutschen Schule und habe von der Ausstellung gehört. Ich finde sie sehr interessant und würde mich freuen, wenn noch viele Kollegen von der Deutschen Schule Gelegenheit hätten, diese Ausstellung zu besuchen.
Ens he trobat molt interessant perquè sempre hi ha la possibilitat d'aprendre noves paraules i el que m'ha agradat molt és aquest muntatge que és interactiu, no? Perquè a vegades les exposicions és molt difícil passar-t'hi una bona estona si no hi ha un moviment físic i en aquesta com que vas obrint portes, vas escoltant, hi ha tots els termes sensorials implicats i està molt ben plantejat, m'ha agradat molt.
Sí, me parece una exposición muy interesante sobre el idioma alemán. Motiva para aprender una nueva lengua. Es un poco complicado el nivel, pero se puede entender.
Ja, das waren ein paar Eindrücke von der Ausstellung Man spricht Deutsch. Vielleicht eine kleine Kritik an dieser Ausstellung, das Niveau ist sehr hoch. Das heißt, Anfänger haben da wirklich nichts zu lachen, die werden nämlich nichts verstehen. Man braucht also, würde ich sagen, schon mindestens ein gutes Grundstufenwissen, vielleicht sogar Mittelstufe. Da kann man die Ausstellung überhaupt genießen. Aber es gibt natürlich auch für niedere Niveaus gibt es auch schon ein paar Sachen, ein paar Experimente, die man machen kann. Ich wiederhole noch einmal, bis Ende des Monats, bis zum 30. April Ausstellung, jeden Tag von Dienstag bis Sonntag, also jeden Tag geöffnet, von 9 bis 19 Uhr, Eintritt ist natürlich frei, an der Universidad Pompeu Fabra, hier in der Calle Ramon Trias Fargas, 25 bis 27, in Barcelona, die Ausstellung Man spricht Deutsch. Jo!
Mutter, bitte räumt hier auf. Meine Freundin kommt gleich. Wie sieht denn das hier aus? Versteckt eure Drogen. Ihr Vater ist Polizist. Oh Papa, bitte vergiss nicht, dass du auf Bewährung bist. Immer wenn ich aus der Schule komm, läuft hier irgend so ein Tantra-Sturz. Stell diesen Jimi Hendrix ab, weil ich noch Cello üben muss. Warum spielt ihr eigentlich überall diese albernen Parolen dran? Und bitte zieht euch etwas an. Spannt die Zeugenbänker, Richter kriegen Punker und Spießer, kleine, fiese Revoluzer. Linke Kommunisten, gebären Chauvinisten. Pedanten machen immer Nestbeschmutzer. Doch im Alter irgendwann gleichen sie sich an. Steine, Werfer, Rebellen, jungen Jahren. Dort außen Minister im Frack mit kurzen Haaren. Der Vater, wahrscheinlich, war plötzlich unwahrscheinlich stolz. Vergessen, vergeben, wir sind aus dem gleichen Holz. Ich bin mir sicher, Alice Schwarzer Sohn, einmal angenommen, sie hätte ein. Er würde sicher dauernd, so wie ich, Pascha des Monats sein. Nur der Präsident George W. hat wie sein Vater mal das Land regiert, bei dem hat's irgendwie nicht funktioniert. Spannt die Zeugenwecker, Richter kriegen Punker, Spießer, kleine, fiese Revoluzer, linke Kommunisten, gebären Chauvinisten, Pedanten machen immer Nestbeschmutzer, doch im Alter irgendwann gleichen sie sich an.
zu den Dingen, die sich niemals ändern. Auch ich wollte nie so sein wie meine Eltern. Doch jetzt, wo ich es bin, weiß ich, die auch nicht. Die Zeugenbänker, Richter kriegen Punker, Spießer, kleine, fiese Revoluzer, linke Kommunisten, gebären Chauvinisten, Pedanten machen immer Nestbeschmutzer, doch im Alter irgendwann gleichen sie sich an.
Ja, das Thema, Nasila hat es angesprochen, das Thema Lieblingsbücher. Welches Thema wäre natürlich passender an einem Tag wie heute, an dem man Bücher geschenkt bekommt? Lieblingsbücher. Hat Werner, du hast gesagt, Lieblingsbücher hättest du so nicht direkt oder ein Lieblingsbuch.
Die Frage war Lieblingsbuch. Habe ich nicht.
Aber das Lieblingsbuch.
Es gibt natürlich Bücher, die ich gut finde, und aber Lieblingsbuch, das klingt sich nach sehr viel. Ja.
Ich glaube vielleicht auch, wenn, ich könnte die Frage beantworten, ich glaube, man hat in jedem Lebensabschnitt ein Lieblingsbuch. Als ich Kind war, hatte ich andere Lieblingsbücher oder ein Lieblingsbuch. Das habe ich dann ein paar Wochen verschlungen und gelesen und nochmal gelesen, da war das eine Zeit mein Lieblingsbuch. Und das, dann kamen später andere Bücher. Man sollte vielleicht fragen, was war denn dein Lieblingsbuch, als du 15 warst? Fragen wir dich doch mal, Nasila.
Als ich 15 war?
Ja.
Kannst
du dich noch erinnern?
Nee, weiß ich nicht mehr. Nee.
Ja, meins war der Steppenwolf.
Ja, stimmt, du hast also schon so früh angefangen bei dem Steppenwolf.
15 oder 16, ich war zwischen 15 und 16, ja. Das war eine Zeit lang mein Lieblingsbuch. Obwohl, wie gesagt, intellektuell ging der weit über meinen Horizont hinaus, aber es gab so tolle Sachen darin gesagt, mit denen ich mich auch identifizieren wollte. Wir haben dann auch darüber diskutiert und gesprochen. Und als 16-Jährige, Vorintellektuelle, bläht man sich natürlich massig auf. Ne? Dann tönt man da rum und redet gescheit daher. Ne?
Und Winnetou hast du vorher oder nachher gelesen?
Karl-May, den hatte ich vorher gelesen. Den hatte ich mit 12, 13, 14 auch. Klar, Winnetou, die ganzen Karl-May-Bücher. Das war natürlich auch Lieblingslektüre über mehrere
oder
Jahre.
Im Religionsunterricht, die Bibel, Josua und Kaleb.
Gut, dein Lieblingsbuch.
Was ich hatte, war mal, also als ich glaube ich auch 19 war, dieser Wolfgang Borchert draußen vor der Tür.
Ja.
Das war nicht richtig stark. Und das hat auch, glaube ich, so zu meinem Gemütszustand auch gepasst. Das ist ein ziemlich dunkles Buch.
Heimkehrerschicksal, ne?
Genau. Relativ brutal, aber halt sehr ehrlich.
Ja.
Ich finde sehr aufschlussreich. Nachdem man, wenn man sowas liest, dann weiß man ungefähr, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg ausgesehen haben mag. Und super, einfach richtig schön geschrieben. Das war zum Beispiel, als ich so 17, 18 war, so eines meiner Lieblingsbücher. Mhm. Aktuell halt wieder Hermann Hesse, den mag ich ja voll gerne. Und was ich jetzt neulich wieder gelesen habe, was haben wir vorhin schon gesagt, ist ja so eine Schullektüre, Der gute Mensch von Sezuan von Bertolt Brecht, fand ich auch irgendwie schön, hat auch sowieso sehr schöne Theaterstücke und ja.
Ich hatte auch in verschiedenen Epochen meines Lebens Lieblingsbücher. Man kann die gar nicht alle aufzählen, ich bin ja schon viel älter als du, das heißt, ich brauchte jetzt länger, um die aufzuzählen, aber zum Beispiel, als ich in Berlin war, als ich frisch nach Berlin kam, 1977, und begann in einem Verlag zu arbeiten, da gab es ein Sonderangebot, und zwar Balzac, Honoré de Balzac, gesammelte Werke in einer Weinkiste. Und die habe ich mir bestellt.
Echt?
Klar. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Glanz und Elend der Kurtisanen. Und ich kann euch nur sagen, Leute, ich habe ein Jahr nur Balzac gelesen. Ich habe diese ganze Kiste verschlungen, das waren über 40 Bücher. Und ich kann nur sagen, das war das Beste, was ich bis dahin fast gelesen habe. Wow. Honoré de Balzac, die großen Romane, das ist unglaublich. Letztens habe ich irgendwo gelesen, Jemand sagte, wenn du eine Romangestalt, es wurde jemand gefragt, wenn du eine Romangestalt aus einem Buch kennenlernen könntest, wen würdest du gerne kennenlernen? Und da hat ein Mann geantwortet, die Frau um 30 von Honoré de Balzac. Wenn du aus irgendeinem Roman eine Frau oder einen Mann kennenlernen könntest, wen würdest du gerne kennenlernen? Würdest du gerne
Goldmund.
Goldmund. Werner, und du?
Mein Gott. Fällt mir jetzt nichts
ein. Josef K. aus dem Schloss von
ist
Kafka.
Das eine Frau?
Josef K.
Du hast doch gesagt,
dann hieß er ja Josephine K.
Na, okay.
Romangestalten. Klar, es gibt zum Beispiel, ich würde gerne die Leni Gröten kennenlernen von Heinrich Böll, aus einem Roman von Heinrich Böll.
Anna Blum.
Ja, von Heinrich Böll natürlich, Anna Blum. Die verlorene Ehre, der Katharina Blum. Die verlorene Ehre. Es gibt schon tolle Romangestalten. Ne? Vielleicht auch Winnetous Schwester hätte ich gern kennengelernt, Dean Chun Chi. Als ich 14 war, hätte ich die gerne kennengelernt, die ja ermordet wurde. Wir hatten das schon oft hier erwähnt im Niemandsland, in unserer berühmten Winnetou-Sendung. Du warst
ich
da noch nicht
Winnetou
hier.
Ich kenne Winnetou gar nicht.
Nee, seine Schwester wurde ermordet von Ed Sanders und seiner skrupellosen Bande. Weitere Bücher. Ich habe ein Buch mitgebracht. Ich habe eigentlich zwei Bücher mitgebracht. Eins von Hermann Hesse, aber du hast schon genug zu Hermann Hesse gesagt. Und ein Buch, da lese ich immer wieder gerne rein. Das ist ein Bändchen, das heißt Berlin, Berlin, eine Großstadt im Gedicht. Das ist erschienen bei Reklam, also ein bequemes kleines Reklambändchen, auch nicht sehr teuer. Und da sind ungefähr 150 Gedichte, nein mehr, da sind also massenhaft Gedichte zusammengetragen, die alle nur ein Thema haben. Berlin, den Asphaltdschungel, die Großstadt im Gedicht. Von den vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis in die 20er Jahre, Weimarer Republik, Nazizeit, Kriegszeit, DDR, geordnet nach Themen, und das ist sehr schön. Also in diesem Buch kann man sehr viele Entdeckungen machen. Und wenn ihr einverstanden seid, lese ich euch ein Gedicht vor zum Thema Berlin. Das heißt, ist von Günther Kunert. Phantasma heißt das. Das geht so. Das letzte Gedicht über Berlin. Wie wird das wohl sein? Hymnisch oder voll Ironie? Epitaph auf bröckelndem Stein? Zum Abschied vielleicht eine Elegie im Plusquamperfekt. Gewesen war, adressiert an den Wind. Absender ein üblicher Narr. Das letzte Gedicht über Berlin wäre auch das Ende vom Lied. Ein immer unvollendeter Vers, weil ihn keiner mehr sieht.
Hätte ich dabei doch nur noch halb so viel Spaß. Ich weiß, wenn ich dich los wäre, dann wäre mein Leben so unspektakulär. Weil allein einfach nichts los wäre. Drum bleib doch bitte einfach so wie bisher.
Jo, Roberto Finocchio ist schon hier und reicht mir schon die Musik, die Zwischenmusik für seine Sendung Sibaldone in wenigen Minuten. Aber zuerst noch ein paar Ankündigungen. Werner, du hast da noch eine Ankündigung?
Nur eine noch, das habe ich zwar in der letzten Sendung am Ende schon mal gesagt, aber nachher auf der Podcast-Version war das irgendwie abgeschnitten. Also nur wer im Sommer nicht weiß, wohin mit den lieben Kleinen, was machen wir mit den Kids, wenn die Schule zu Ende ist. Es gibt da ein sehr interessantes Sprach- und Schauspielcamp für Kinder und Jugendliche. Zwei Wochen vom 19. Juli bis zum 1. August. Die Initiative geht aus von Susanne Amir, die seit 6 Jahren schon in Berlin an einer Kinderschauspielschule ist, die leitet und die jetzt hier zusammen mit der Projektleiterin Christiane von Enzberg hier in Katalonien dieses Sommercamp organisieren. Die Kinder und Jugendlichen sollen durch den Schauspielunterricht ihr Selbstbewusstsein stärken, Hemmungen abbauen und nebenbei spielerisch die Sprachen lernen, Englisch und Deutsch. Also so ist es angekündigt. Am besten, wen das interessiert, macht sich selber ein Bild. Man kann das finden, die Homepage ist auf www.colonias-de-verano.es. Also hier kann man alles finden. Das Projekt wird ausführlich beschrieben. Das Team stellt sich vor und man kann sich ein Bild machen anhand von Fotos, die da drin sind. Das ist www.colonias-de-verano.es.
Sieh zu, dass du das hinbekommst. Ab jetzt gibt's nur noch euch. Auch wenn ich es jetzt besser weiß, dann muss ich durch. Und wenn ich euch sehe, tobt ein Sturm durch meinen Bauch, es brennt mir der Kopf. Und mein Gefühl steht auf dem Schlauch. Mein Herz schlägt auf den Tisch und schreit, ich will sie immer zu. Doch du bist für mich tabu.
Durchs Dorf und die Landschaft geht, findet man in den Bauerngärten zwischen den glühenden Kapuzinern die blauen und rot-violetten Astern blühen. Man findet in den Rebgängen auf manchen Blättern schon den ersten Klang der Herbstfarben, jenes metallische, braun-bronzene Matte schimmern und an den noch halb grünen Trauben sind erste blaue Beeren zu sehen. Manche sind schon dunkelblau und schmecken süß, wenn man sie probiert. In den Wäldern klingt aus dem edlen Blaugrün der Robinien da und dort wie ein Hornsignal hell und rein das goldgelbe Getüpfel eines altabgewelkten Zweiges. Und von den Kastanienbäumen fällt da und dort verfrüht eine grüne, stachelige Frucht. Trotz der drückenden Wärme dieser Tage bin ich sehr viel draußen. Ich weiß allzu gut, wie flüchtig dies alles ist, wie schnell diese Schönheit Abschied nimmt, wie plötzlich ihre süße Reife sich zu Tod und Welke wandeln kann. Und ich bin so geizig, so habgierig dieser Spätsommerschönheit gegenüber. Ich möchte nicht nur alles sehen, alles fühlen, alles riechen und schmecken, was diese Sommerfülle meinen Sinnen zu schmecken anbietet. Ich möchte es rastlos und von plötzlicher Besitzlust ergriffen auch aufbewahren und mit in den Winter, in die kommenden Tage und Jahre, in das Alter nehmen. Ich bin sonst nicht eifrig im Besitzen. Ich trenne mich leicht und gebe leicht weg. Aber jetzt plagt mich ein Eifer, des Festhalten Wollens, über den ich zuweilen selber lachen muss.
Annie Choing-Drollmer und die Stimme Hermann Hesses. Wir müssen raus aus dem Programm. Wir sagen tschüss, adeo, adios. Bis nächsten Freitag. Sagen eure...
Nasila, sag ich. Und?
Tschüss, Nasila. Ich sag Werner.
Tschüss, adeo. Die Sendung wird morgen wiederholt von 10 bis 12 Uhr hier auf 91.4 FM und natürlich im Internet zu finden unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Agur und einen wunderschönen San Jordi-Tag noch hier im nicht sonnigen, aber gemütlichen Barcelona. Rosen und Bücher.
Meister Jiuqi war, wie man uns berichtet, von stiller, sanfter
Gut, ja, Mensch, war doch eine...
und so bescheiden, dass er auf Wort und Lehre ganz verzichtet. Denn Wort ist Schein. Und jeden Schein zu meiden, war er gewissenhaft bedacht. Wo manche Schüler, Mönche und Novizen vom Sinn der Welt, vom höchsten Gut in edler Rede und in Geistesblitzen gern sich ergingen, hielt er schweigend Wacht, vor jedem Überschwange auf der Hut.
Du hast noch 3 Minuten, du kannst noch schön, wenn du noch einen schönen Satz lesen willst, du hast noch 1 Minute, die du sprechen kannst. Hast du Lust?
Und wenn sie ihm mit ihren Fragen kam, den Eitlen wie den Ernsten, nach dem Sinn der alten Schriften, nach den Buddha-Namen, nach der Erleuchtung, nach der Weltbeginn und Untergang, verblieb er schweigend, nur leise mit dem Finger aufwärts zeigend.
Okay. Nazis sagt, gewiss, die Naturen von deiner Art, die mit den starken und zarten Sinnen, die Beseelten, die Träumer, Dichter, Liebenden, sind uns anderen, uns Geistmenschen, beinahe immer überlegen. Eure Herkunft ist eine mütterliche, ihr lebt im Vollen, euch ist die Kraft der Liebe und des Erlebenkönns gegeben. Wir Geistigen, obwohl wir euch andere häufig zu leiten und zu regieren scheinen, leben nicht im Vollen, wir leben in der Dürre. Euch gehört die Fülle des Lebens, euch der Saft der Früchte, euch der Garten der Liebe, das schöne Land der Kunst. Eure Heimat ist die Erde, unsere die Idee. Eure Gefahr ist das Ertrinken in der Sinnenwelt, unsere das Ersticken im luftleeren Raum. Du bist Künstler, ich bin Denker. Du schläfst an der Brust der Mutter, ich wache in der Wüste. Mir scheint die Sonne, dir scheinen Mond und Sterne. Deine Träume sind von Mädchen, meine von Knaben.
Tu som sanje guru rambo che nguru kandai dewa chembu bhare che kunse Hell no.